Vor zwei Tagen hat Syrien mit dem Einsatz von chemischen Kampfstoffen gedroht. Und zwar im Fall eines, Zitat, Angriffs von außen. Ein Grund für uns hier in die Radio Wissen, uns näher mit Chemiewaffen zu beschäftigen. Das tun wir heute den ganzen Tag. Es sollte gesagt werden, dass im Jahr 1997 die Chemiewaffenkonvention der Vereinten Nationen in Kraft getreten ist. Die Majorität der Mitgliedstaaten hat diese Konvention ratifiziert, hat ihr also zugestimmt. Syrien allerdings nicht. Es ist eins von sechs Ländern, die das Abkommen bis heute nicht ratifiziert haben. Vorhin haben wir schon erfahren, was da möglicherweise in Herrn Assads Giftschrank liegt. Vornehmlich dürfte es sich um die Kampfstoffe Sarin und Senfgas handeln. Damit kennt sich aus der Toxikologe Professor Thomas Zilker. Er ist Leiter der toxikologischen Abteilung der Klinik Rechts der ISA in München. Und er hat unter anderem Menschen aus dem Iran behandelt, die mit Chemiewaffen in Kontakt gekommen sind. Morgen, Herr Zilker.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns anfangen mit Senfgas. Das ist eins der bekanntesten Giftgase. Woher kommt das und wie funktioniert es?
Also Senfgas wurde im Ersten Weltkrieg entwickelt, das heißt auf Deutsch auch Lost, nach Lommel und Steinkopf, die Entwickler. Und es ist ein Hautkampfstoff, das heißt, wenn es auf die Haut kommt, kommt es zu Blasen und anschließend zu tiefen Wunden, die sehr schlecht heilen, weil es sich nämlich um ein Zytostatikum handelt, also wo man auch Krebs mit behandeln kann, und es zerstört das Gewebe. Was aber das Schlimmere ist, also auf der Haut, was man eigentlich im Griff hat, ist, wenn es in die Lunge gerät, also durch Einatmen, dann gibt es auf der Schleimhaut der Lunge und dem Bronchialschleimhaut die gleichen Veränderungen, und das führt dann dazu, dass die Patienten ersticken, dass sie praktisch die Bronchialschleimhaut abhusten, dass sie eine Lungenentzündung entwickeln. Auch an die Augen ist es ganz schädlich. Man kennt sogar aus dem Ersten Weltkrieg die Kriegsblinden. Das war immer Lost, aber das Senfgas. Und wenn es in die Augen eben gerät, dann kann es zur Blindheit führen.
Was hilft gegen Senfgas?
Ja, wir haben eigentlich kein Mittel. Es wäre wenn man sofort vor Ort wäre, sofort könnte man es neu auf der Haut neutralisieren mit einer Substanz namens Chloramin T, auch mit Bicarbonat, aber so schnell kann man gar nicht sein. Es geht auch eher langsam los. Die Leute machen am Anfang einen Jucken und einen Sonnenbrand und dann entstehen die Blasen. Man kann die Patienten aber durchbringen sozusagen mit sehr viel Intensivmedizin. Direkt vor Ort im Felde stirbt unter 1% sozusagen, aber anschließend sind die Patienten eben schwer krank. Es kommt auch noch zu Knochenmarksdepression, weil es ein Zytostatikum ist, aber das war eher selten. Und dann entwickeln die Patienten, natürlich haben sie keine Abwehr mehr, und entwickeln eine Blutvergiftung.
Senfgas, eine deutsche Erfindung. Ich habe vorhin noch das Nervengift Sarin angesprochen, das ebenfalls in Deutschland erfunden wurde. Erzählen Sie uns mehr darüber.
Also Sarin gehört zu den wahrscheinlich leicht herstellbaren Nervenkampfstoffen. Und es ist ein klassisches, wie wir sagen, Organophosphat. Das heißt, es wird ein Neurotransmitter wird nicht mehr abgebaut an die Nerven. Das heißt, Acetylcholin wird nicht mehr abgebaut, dadurch wird das Nervensystem ständig übererregt. Und dann kommt es an verschiedenen Organen zu schweren Wirkungen, also zum Beispiel Krampfanfälle. Dann natürlich auch die Lunge ist wieder betroffen. Es kommt zu Sekretion in die Lunge, also zu viel Wasser in die Lunge. Die Muskeln bewegen sich unwillkürlich und es kommt dann natürlich zum Atemstillstand letztendlich und relativ rasch zum Tod. Man nimmt an, dass das in Halabja eingesetzt worden ist.
Bei dem Angriff auf ein kurdisches Dorf.
Wobei hier die Iraker auf ihrem eigenen Gebiet ein kurdisches Dorf angegriffen haben, das allerdings vom Iran besetzt war.
Ich möchte gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den Sie gerade so nebenbei erwähnt haben, dass Sarin so wahnsinnig leicht herzustellen ist. Wie leicht?
Ja gut, es gibt zwei Komponenten. Eines ist Isopropylalkohol und die andere ist eine Fluorverbindung, die allerdings dem Chemiewaffengesetz unterworfen ist, also die zweite Komponente. Aber dann, wenn man die Substanzen hat, die beiden, dann braucht man es nur zusammenbringen und es entsteht sozusagen Sarin. Das war ja auch die Aum-Sekte in Tokio, hat deshalb auch Sarin hergestellt. Das ist wohl der am leichtesten zu synthetisieren von den Nervenkampfstoffen.
Jetzt haben wir über chemische Kampfstoffe gesprochen, die schon in Weltkriegen zum Einsatz gekommen sind. Gibt es eine moderne Weiterentwicklung der Nervengifte?
Ja, also man muss wissen, dass diese Nervenkampfstoffe im Zweiten Weltkrieg, auch das Lost im Zweiten Weltkrieg, nicht zum Einsatz kamen. Man weiß nicht genau warum, vielleicht aus Abschreckungsgründen von beiden Seiten. Die Sarin kam wahrscheinlich zum Einsatz, aber die schlimmeren Soman und VX, die sind wahrscheinlich noch nie zum Einsatz gekommen.
VX, das ist eine relativ neue Entwicklung.
VX ist auch nicht neu, ist eine englische Entwicklung, aber es ist eben ein Nervenkampfstoff, der im Gelände verbleibt und durch Hautkontakt dann zum Tod führt. Das ist überhaupt das Giftigste, den es gibt. Allerdings muss er über die Haut aufgenommen werden. Und damit kann man ganze Regionen sozusagen unbegehbar machen, außer mit schweren Schutzanzügen natürlich. Neue Entwicklungen, das weiß ich natürlich auch nicht so ganz genau, aber man denkt ein bisschen an das Fentanyl, das die Russen eingesetzt haben in Moskau. Das ist ein Narkosegas. Aber ich glaube eher, dass man an den Nervenkampfstoffen, dass die wirklich von denen die große Gefahr ausgeht.
Gibt es irgendwelche Substanzen, die Soldaten und Betroffenen heute helfen könnten, wenn sie mit solchen Kampfstoffen in Berührung kommen?
Ja, natürlich. Es gibt das berühmte Antidot bei den Nervenkampfstoffen, das Atropin. Wobei wir ein bisschen dran zweifeln, dass das wirklich so wirksam ist, denn es die Wirkung an der Muskulatur, die ich geschildert habe, auch die Atemlähmung kann durch Atropin nicht aufgehoben werden. Es können andere Wirkungen wie am Magen-Darm-Trakt und an den Augen und das Schwitzen und auch die Bronchialsekretion, die kann beeinflusst werden, auch die Herzaktion, aber nicht die muskuläre Funktion. Es gibt noch ein zweites Antidot, das sind die Oxime, aber die müssen so rasch verabreicht werden, dass man kaum eine Chance hat. Jetzt gibt es wieder unterschiedliche Nervenkampfstoffe. Das Soman zum Beispiel altert sehr schnell. Das heißt, ich kann diese Acetylcholinesterase nicht reaktivieren, während ich das beim Sarin etwas mehr Zeit habe. Also es gibt zwei Antidote, Atropin und Oxime. In Deutschland das sogenannte Obidoxim. Aber es gibt große Zweifel, dass man rasch genug sein kann. Man müsste natürlich, die Soldaten haben auch Autoinjektoren dabei, wo es eine Mischung aus diesen beiden Antidoten gibt.
Also sie können sich selber das Gegengift verabreichen.
Ja, sie können selber das Gegengift spritzen, allerdings für die Allgemeinbevölkerung gilt es nicht. Wir in München haben allerdings ein Antidot-Depot angelegt, wo wir beide Substanzen in großer Menge auf Lager haben, für einen Terroranschlag sozusagen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass man nämlich, das heißt Pyridostigmin, dass man das im prophylaktisch nimmt und dann ist diese Acetylcholinesterase schon anderweitig sozusagen besetzt und kann dann nicht mehr blockiert werden. Und das ist das, was auch im zweiten Golfkrieg, also der Bush, der Ältere, 1990, die Soldaten bekommen haben. Man hat dann aber das Gulf War-Syndrom, das heißt, manche Soldaten haben sich anschließend chronisch krank gefühlt von dieser Medikation.
Die Wirkung von chemischen Kampfstoffen, erläutert von Professor Thomas Zilker. Er ist Leiter der toxikologischen Abteilung der Klinik rechts der ISA in München. Vielen Dank, Herr Zilker.